Gib Gott die Ehre. Mit diesem frommen Aufruf beginnen die Pharisäer den zweiten Verhör eines armen Mannes. Gib Gott die Ehre. Sagen Sie zu diesem Mann, der ein mächtiges Wunder erlebt hat. Seit seiner Geburt war er blind. Er konnte nur betteln, damit er am Leben bleiben konnte. Doch eines Tages ist Jesus Christus ihm begegnet. Er kam auf ihn zu. Er heilte seine Augen. Und augenblicklich konnte er sehen. Zum ersten Mal in seinem Leben. Und dieser Mann, er erzählte es seinen Verwandten und seinen Nachbarn. Aber die schickten ihn nun zu den Pharisäern. Die Pharisäer, sie sollten doch mal prüfen, ob es wirklich ein Wunder war, was diesem Mann geschehen ist. Und ob dieser Jesus vielleicht wirklich von Gott kommt. Die Pharisäer, sie gingen ziemlich voreingenommen an die Sache ran. Sie glaubten nämlich nicht, dass dieser Mann wirklich schon blind geboren wurde. Sie glaubten nicht, dass dieser Mann durch ein Wunder von Jesus wieder sehen kann. Und mit aller Anstrengung haben sie versucht herauszufinden, wo steckt der Fehler? Irgendwas muss hier falsch laufen. War die Blindheit vielleicht nur gespielt? War die Heilung vielleicht ein Trick? Sogar die Eltern dieses Mannes haben sie gerufen, um doch irgendwie ein falsches Spiel aufdecken zu können. Aber vergeblich. Vergeblich. Scheinbar spricht tatsächlich alles dafür, dass dieser Mann seit seiner Geburt blind war und dass Jesus ihn durch ein Wunder geheilt hat. Doch mit diesem Ergebnis sind die Pharisäer mehr als unzufrieden. Nein, sie wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen es nicht stehen lassen. Sie wollen nicht, dass Jesus diese Anerkennung zukommt. Denn sie verachten Jesus. Er hielt sich nämlich nicht an ihre Regeln. Regeln, die sie aufgestellt haben, und die sie selbst gerne mit dem Gesetz Gottes gleichsetzten. Aber wie können sie nun verhindern, dass Jesus von der Menschenmenge bewundert wird, wenn sie nichts gegen dieses Wunder, gegen diese Aussage dieses Blinden, gegen sein Zeugnis in der Hand haben? Und darum rufen sie den armen Mann noch einmal ins Verhör. Und sie schreien ihn an, gib Gott die Ehre. Ja, das ist eigentlich eine gute Aufforderung, oder? Gib Gott die Ehre. Aber was meinten die Pharisäer damit? Gib Gott die Ehre, das ist eine Art Redensart, um einen Eid oder ein Bekenntnis zu fordern im alten Israel. Als das Volk Israel viele Jahrhunderte vorher in das Land Kanaan kam, das Gott ihnen versprochen hat, da hat Gott ihnen einen großen Sieg über die mächtige Stadt Jericho gegeben. Eine Stadt mit einer riesen festen Mauer. Und durch ein Wunder haben sie diese Stadt erobert. Einfach durch Posaunenschall stürzten die Mauern ein. Ein Wunder Gottes. Und um Gott zu ehren, sollte niemand irgendetwas als Beute für sich aus Jericho mitnehmen, sondern alles sollte verbrannt werden. Doch ein Mann namens Achan, der konnte nicht widerstehen. Und er stahl einige Schätze und versteckte sie in seinem Zelt. Und bei der nächsten Stadt, die Israel erobern wollte, die Stadt Ai, gab es dann eine bittere Niederlage. Und Josua erkannte, jemand aus diesem Volk muss gesündigt haben, wenn Gott uns hier keinen Sieg schenkt. Und tatsächlich, Gott zeigte Josua, dass Achan schuldig geworden ist. Und darum geht Josua auf ihn zu und sagt in Josua 7, Vers 19, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir. Und daraufhin antwortet dieser Achan, es ist wahr. Ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan und er zählt alle seine Sünden auf. Gib Gott die Ehre, sagen nun auch die Pharisäer zu diesem blindgeborenen Mann und sie fühlen sich wie der ruhmreiche Josua, der die Sünde unter dem Volk aufdecken muss. Gib Gott die Ehre, sagen sie, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ja, für ihre Niederlage wollen sie Jesus und diesen armen Mann beschuldigen. Und nun erhoffen sie sich, dass der Mann wie einst Achan seine Sünden bekennt. Sie hoffen, dass der Mann erklärt, in welcher Weise er seine Blindheit vorgetäuscht hat oder wie er es geschafft hat, Jesus ein scheinbares Wunder anzudichten. Gib Gott die Ehre, rufen sie. Gib Gott die Ehre. Unser Predigttext heute Morgen, er zeigt uns, wie wenig die Pharisäer selbst die Ehre Gottes suchen, wie hohl und leer ihre frommen Worte sind. Aber unser Text zeigt uns auch auf, wie wir Gott wirklich Ehre geben können. Und das sehen wir nicht an den Pharisäern, sondern an dem armen Mann, der einst blind war. An dem Mann, den sie zurufen, gib Gott die Ehre. Der erste Hinweis, wie wir Gott die Ehre geben können, ist, bezeuge die Wahrheit. Bezeuge die Wahrheit. Wir lesen in Johannes Kapitel 9, ab Vers 24. Johannes Evangelium Kapitel 9, ab Vers 24. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Vor den Nachbarn und den Bekannten fiel es dem Mann sicherlich nicht schwer, die Wahrheit zu bezeugen. Ja, er war so voller Freude über die Heilung seiner Augen, er hätte aus der ganzen Welt hinaus posaunen können. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer Freude er zu seinem Haus, zu seiner Verwandtschaft, zu seinen Nachbarn gelaufen ist? Ja, und auch vor den Pharisäern hat er es mit Entschlossenheit berichtet, als sie ihn zum ersten Mal fragten. Hat berichtet, was für ein mächtiges Werk Jesus in seinem Leben getan hat. Doch man kann sich auch vorstellen, je offensichtlicher die Feindschaft wird, je stärker der Druck, je aggressiver der Unglaube und die Verachtung, die einem entgegengebracht wird, desto schwerer fällt es einem, die Wahrheit zu bezeugen. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Die Situation hier hat sich geändert. Die Nachbarn und Verwandten, sie haben sich noch mit dem Mann gefreut. Sie haben ihn vielleicht fröhlich umarmt, gemeinsam Gott gepriesen für dieses Werk Gottes in seinem Leben. Aber hier im Kreis der Pharisäer, da sieht der ehemals Blinde in lauter, versteinerte, verärgerte, hasserfüllte Gesichter. Da ist niemand, der sich mit ihm freut. Sondern sie wollen ihn alle dazu bringen, etwas anderes zu sagen als die Wahrheit. Zum zweiten Mal verhören sie ihn. Und die Atmosphäre, sie wird immer drückender. Aus einer Anhörung wird mehr und mehr eine Verurteilung. Der blindgeborene Mann, er sitzt plötzlich nicht mehr als ein Zeuge in der Halle, sondern irgendwie wurde er ziemlich schnell auf die Anklagebank gesetzt. Gib Gott die Ehre, schreien sie. Als ob er die Ehre bisher verachtet hätte. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist, schreien sie. Als hätten sie auf geheimnisvolle Weise triftige Beweise für eine Schuld Jesu in der Hand. Und nun wollen sie ihn dazu bringen, ihre Meinung und ihre Behauptung zu bestätigen. Nun wollen sie ihn davon überzeugen, dass die Seite der Ehre Gottes, die Seite der Gerechtigkeit bei ihnen ist und nicht bei ihm. Ihr Lieben, es gibt Momente, da ist das Zeugnis für Christus sehr einfach. Da freuen sich alle mit, da wirst du ermutigt. Aber es gibt auch Momente, da kostet es viel Mut, an der Wahrheit festzuhalten. Und doch gerade diese Momente sind Gelegenheiten, Gott zu ehren. Gerade diese Momente. Vor 50 Jahren brauchte kein Politiker in diesem Land, geschweige denn ein Christ, Mut oder Courage haben, um für die biblische Ordnung einer Familie einzustehen. Es war nicht schwer zu betonen, was die Rolle von Mann und Frau sind und wie die natürliche Sexualethik aussieht. Ja, die große Mehrheit hätte den Politikern und Kirchenmännern Beifall gezollt. Doch wie ist es heute? Wie ergeht es denen, die nicht mit der Gender-Ideologie mitziehen? Die nicht die totale Akzeptanz und Befürwortung, um Toleranz geht es ja schon lange nicht mehr, aller Lebensformen fördern? Trauen wir uns, Gott zu ehren, indem wir die biblische Wahrheit bezeugen. Nicht nur, wenn die Situation einfach ist, sondern auch, wenn uns um uns scheinbar alle etwas anderes hören wollen. Themen wie die Inspiration der Bibel, die Sechstageschöpfung, die Rolle von Mann und Frau in der Familie und Gesellschaft, die Bedeutung der Erziehung, ja, die völlige Verdorbenheit des Menschen. Es gibt so viele Themen, die zu gewissen Zeiten breiten Konsens fanden und heutzutage verhöhnt, geleugnet, bekämpft werden. Und leider höre ich von immer mehr Gemeinden, die den Frieden mehr lieben als die Wahrheit. Ja, wir sollten nach Frieden streben, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Darum frage ich dich, gibst du Gott die Ehre? Gibst du Gott die Ehre mit dem, was du bezeugst? Oder ist die Lüge angenehmer? Der blinde Mann ergibt uns hier ein gutes Vorbild. Denn er ist auf der einen Seite vorsichtig. Er sagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Seine Aussage ist nur vorbildlich, wenn man seinen Erkenntnisstand berücksichtigt. Wir wissen durch das Wort Gottes, dass Jesus ganz ohne Sünden ist. 1. Petrus 2, Vers 22, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Hebräer 4, Vers 15, der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. 1. Johannes 3, Vers 5, ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Und so gibt es noch viele andere Stellen und Zeugnisse. Wer dies liest und sagt, ich weiß nicht, ob Jesus ein Sünder ist, der hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Doch dieser blinde Mann, er wusste nicht viel über Jesus. Er kannte Jesus überhaupt nicht. Er ist ihm nur einmal begegnet. Und da wäre es doch ganz leicht zu sagen, ja, bestimmt ist Jesus auch ein Sünder. Oder, wenn ihr das sagt, habt ihr bestimmt recht, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber nein, er geht vorsichtig vor, aber er bleibt ganz bei der Wahrheit. Er handelt vorsichtig, aber ohne Kompromisse einzugehen. Seht ihr das? Er gibt wahrhaftig zu, was er nicht weiß, was er nicht wissen kann, was ihm noch gar nicht offenbart oder gezeigt wurde. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber dann geht er sehr entschlossen vor. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Hier bestätigt er nun positiv und ganz zugunsten von Jesus das Wunder, welches der Mann erlebt hat. Eins weiß ich. Ich war blind, jetzt sehe ich. Das ist das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich war blind und jetzt sehe ich. Das ist die Wahrheit, die ich weiß, die ich bezeuge, für die ich einstehe. Und diese Wahrheit lässt er von niemandem niedertreten, wenn sich auch alles gegen die Wahrheit zusammenrottet in seinem Leben. Er verdankt dem Herrn Jesus so viel, darum hat er gelernt, Gott zu ehren, indem er die Wahrheit bezeugt. Nicht nur da, wo die Wahrheit geliebt wird, sondern auch vor denen, die die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Ihr Lieben, jede Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Alles, was wahr ist, spricht für Gott. Die Lüge dient immer dazu, uns selbst vor Scham zu schützen oder unsere Ehre zu fördern oder Menschen größer zu machen, als sie sind. So wie hier die Pharisäer mit ihrer Lüge. Wir wissen, dass dieser Mensch, dieser Jesus ein Sünder ist, sagen sie. Und ist es nicht so? Entweder lüge ich, damit jemand nicht erkennt, wie arm, schlecht und unwissend ich wirklich bin. Oder ich lüge, um besser und größer zu scheinen, als ich eigentlich bin. Und darum ist Lüge Teufelswerk, weil sie die Wahrheit verdeckt, die Wahrheit Gottes. Aber jede Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Alles, was wahr und aufrichtig ist, das können wir zur Ehre Gottes nutzen. Sei es, dass wir wie Achan unsere Sünden bekennen. Ja, die Wahrheit über unsere Schuld ehrt Gott, denn damit geben wir ihm Recht. Mit seinen heiligen Geboten. Aber auch die Wahrheit über Gott, über seine Schöpfung, über seine Vorsehung, über seine Macht, über seinen weisen Plan in allen Dingen. Es gibt Gott die Ehre. Diese Wahrheiten geben Gott die Ehre und nicht den Menschen. Deswegen sind sie auch so unbelebt. Bekennst du die Weisheit und die Kraft Gottes, die in unserer Welt gerne als Torheit und als Schwachheit verkehrt wird? Und ja, die Wahrheit über Jesus Christus, den Sohn Gottes, den einzigen Erlöser, der uns gegeben wurde in dieser Welt. Den einzigen Weg zum Heil. Das einzige Mittel zur Vergebung der Sünde. Diese Wahrheit in Person. Wer Christus bekennt, der ehrt Gott. Wer Christus nicht bekennt, kann Gott nicht ehren, sagt Jesus selbst. Der zweite Hinweis, den wir hier finden, wie wir Gott ehren können, ist, erdulde die Bedrängnisse. Ich lese ab Vers 26. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Der arme Mann, er muss ganz schön was aushalten. Stellt euch mal vor, er ist jahrelang blind. Er wurde verachtet, er wurde ignoriert. Jahrelang hat man nur auf ihn herabgeschaut. Und viele haben gedacht, sicherlich ist er selbst schuld an seinem Zustand. Sicherlich steht er unter dem Fluch Gottes. Und nun kann er durch ein Wunder wieder sehen. Doch auch wenn er wieder sehen kann, besonders lange kann er sich nicht an einem schönen Ausblick freuen, sondern es dauert nicht lange und dann muss er in finstere Gesichter blicken und eine ermüdende Prozedur eines quälenden Verhörs über sich ergehen lassen. Wieder verhören sie ihn. Wieder schreien sie ihn an. Wieder bedrängen sie ihn. Aber er wird nicht nur körperlich bedrängt, sondern auch seelisch. Die Pharisäer, sie wollen ihn einschüchtern, indem sie es als eine Tatsache darstellen, dass Jesus ein Sündiger, ein Böser, ein gottloser Mensch ist. Und sie wollen ihn damit einschüchtern, dass sie ihn drängen wollen, seine Schuld zu bekennen in der Sache, als würde er gegen Gott agieren. Sie werfen ihm ein böses Spiel vor und behandeln ihn wie Achan, der damals große Schuld auf sich lud und dem ganzen Volk Israel schadete. Und damit nicht genug, sie beschimpfen ihn auch noch, sie schmähen ihn, sie verspotten ihn und verurteilen ihn, erst mit scharfen Worten und dann am Ende werfen sie ihn sogar aus der Synagoge. Dieser Mann, gerade sehend geworden, er sieht als erstes lauter Bosheit, lauter Ungerechtigkeit, lauter Bedrängnis in seinem Leben. Und so ist es auch, wenn Jesus Christus die geistlichen Augen heilt und das Licht des Evangeliums in unsere Herzen scheinen lässt. Zunächst herrscht große Freude und Staunen über das Wunder Gottes, über das Wunder der Gnade. Aber in der Regel dauert es nicht lange. Und Bedrängnisse auf die eine oder die andere Art lauern bereits. Ihr Lieben, wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, keiner von uns war aufgrund seines Glaubens schon in Lebensgefahr. Ich glaube, kaum einer von uns hat aufgrund seines Glaubens physische Gewalt erlebt. Und Freunde, das ist eine Ausnahme. Uns geht es erstaunlich gut und wir sollten Gott dafür dankbar sein. Manchmal schleichen sich Gedanken in unsere Köpfe. Als Christ sollte es mir doch eigentlich gut gehen. Wenn Gott mich lieb hat, dann soll ich doch Ruhe haben und meine Zeit genießen können hier auf der Erde. Dann sollte mir doch alles leichter fallen. Dann sollte doch der Sonnenschein mich begleiten an jedem Tag. Aber dann sieht man die Fehler der Geschwister, die Schwierigkeiten in diesem Leben. Und man klagt und man murrt und man versteht nicht und man zweifelt. Aber ihr Lieben, das sind keine Bedrängnisse um des Glaubens willen. Das ist das Leben in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt. Aber viele unserer Geschwister weltweit werden bis aufs Blut verfolgt. Sie werden sozial, wirtschaftlich, seelisch und körperlich bedrängt in einer Form, wie wir es uns manchmal nicht mal vorstellen können. Aber ja, Bedrängnisse in gewisser Art gibt es auch in unserem Land. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder Christ, der wirklich glaubt, Bedrängnisse in der einen oder anderen Form erlebt und erdulden muss. Hierzulande erfahren wir es vor allem in Worten, in Haltungen, aber auch zunehmend in Einschränkungen und politischen Maßnahmen, welche die Gewissensfreiheit und das Ausführen des Glaubens einschränken. Aber sind wir überhaupt bereit, Bedrängnisse, Nachteile, Ausgrenzung zu erdulden, um Christi willen? Sind wir dazu bereit? Johann Gerd Onken, der Gründer der Baptisten in Deutschland, er schrieb am 13. Mai 1840 in sein Tagebuch: Nachdem ich den Gefangenenwärter über meinen Namen, Stand und so weiter Rede gestanden, musste ich es mir gefallen lassen, meine Taschen durchsuchen zu lassen. Das Konzept meiner soeben gehaltenen Predigt wurde mir abgenommen. Sodann wurde mir mein Quartier im zweiten Stock an der Südseite des Hauses angewiesen. Das Fenster meines Gefängnisses ist stark vergittert, die Tür verriegelt. Nachdem der Gefangenenwärter sich entfernt hatte, warf ich mich auf meine Knie, preisend und lobend meinen Heiland, der mich würdigte, um seines Namens willen Bande zu erleiden. Ich fühle mich wohl und selig, empfahl meine teure Gemeinde dem Herrn an und flehte für die Bekehrung meiner Verfolger. Vor 175 Jahren, hier in Deutschland, wurden Baptisten als unerlaubte Religionsgemeinschaft streng verfolgt und bedrängt. Bedrängnis ist keine Strafe Gottes für laue Christen. Es ist ein Mittel Gottes, welches dazu dient, dass der Glaube gefestigt und die Ehre Gottes groß gemacht wird. Wer Gott bekennt, wenn es ihm gut geht, der gibt ein gutes Zeugnis. Wer Gott bekennt, wenn er in diesem Leben scheinbar nichts mehr hat, der gibt ein größeres Zeugnis. Der ehrt Gott mit dem Bekenntnis: Herr, deine Gnade ist genug für mich. Deine Gnade ist genug für mich. Eine Hilfe lernen wir hier bei dem Blindgeborenen. Er gebraucht inmitten dieser Bedrängnis, die er erlebt, er gebraucht derben Humor in seiner Not. Ist euch das aufgefallen? Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt mir nicht zugehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Ich halte den Humor dieses Mannes für eine heilige Stärkung. Bei aller Not und Bedrängnis versprüht er so einen Mut, eine innere Stärke, die besonders in diesen Worten des Sarkasmuses deutlich werden. Für Spurgeon, dem bekannten Baptistenprediger, war Humor ebenso eine wichtige Stütze, sowohl gegen seine inneren Kämpfe mit Schwermut, als auch gegen die äußeren Kämpfe in Diskussionen und theologischen Streitigkeiten. Zu seinen Studenten sagte er einmal: Ich will die Wahrheit lieber durch das Mittel des Witzes zu den Menschen bringen, als dass sie sie ganz ignorieren können. Oder die Menschen verloren gehen, weil sie die Botschaft nicht empfangen. Ich glaube fest in meinem Herzen, dass genauso viel Heiligkeit in Lachen steckt wie im Weinen. Und manchmal ist Lachen sogar das Bessere der beiden. Denn ich kann heulen und dabei klagen, murren und alle möglichen bitteren Gedanken gegen Gott haben, während ich auf der anderen Seite das Lachen des Sarkasmuses gegen die Sünde üben kann, welches ein Beweis einer heiligen Ernsthaftigkeit in der Verteidigung der Wahrheit ist. Ich weiß nicht, warum der Spott ganz dem Satan übergeben werden sollte, um ihn als Waffe gegen uns zu gebrauchen und wir ihn nicht auch gegen ihn verwenden sollten. Ich wage zu behaupten, schreibt Spurgeon, dass die Reformation beinahe so viel dem Witz der menschlichen Natur zu verdanken hat wie irgendetwas anderem und dass diese humorvollen Skizzen und Karikaturen, welche die Freunde Luthers verbreiteten, mehr dazu beitrugen, die Augen Deutschlands für die Gräuel des Priestertums zu öffnen, als die mehr stichhaltigen und bedachteren Argumente gegen die römische Kirche. Ich kenne keinen Grund, warum wir nicht in angemessenen Situationen die gleiche Form der Begründung verwenden sollten. Und in einer Predigt bringt er es dann auf den Punkt: Es gibt keinen Teil der menschlichen Verfassung, der Gott nicht preisen sollte. Ja, sogar der Sinn für Humor sollte geheiligt werden für den Dienst des Höchsten. als ein streitsuchender Mann, einmal Spurgeon herausfordern wollte, ihn versuchen wollte und ihn fragte, ob er ihnen denn die Posaunen der Offenbarung erklären kann. Da antwortete Spurgeon, nein, aber ich kann dir eine davon in die Ohren blasen und dich warnen, dass du fliehen sollst vor dem kommenden Zorn. Ich glaube, das blieb diesem Mann viel mehr in Erinnerung. Und wir sehen das auch in der Bibel. Als das Volk Israel so gottlos geworden ist und die wenigen Gläubigen im Land aufs Äußerste bedrängt und verfolgt wurden, da sammelte der Prophet Elia alle Baalspriester zusammen, alle götzendienerischen Diener. Und sie sollten doch ihren Gott anrufen, ob er nicht Feuer vom Himmel schicken kann, um seine Macht zu beweisen. Und sie ritzten sich blutig und sie tanzten sich in Ekstase, aber Baal antwortete nicht. Und erinnert ihr euch, was Elia sagte? In 1. Könige 18, Vers 27 lesen wir, als es nun Mittag geworden war, spottete Elia über sie und sprach, ruf laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, oder er ist austreten gegangen, oder er ist auf Reisen. Oder er schläft vielleicht und muss aufwachen. Derber Humor, oder? Kräftiger Sarkasmus, oder? Freunde, die Bibel ist voll davon. Lest mal, was Jesaja über Götzendiener und Götzenstatuen erzählt. Humor kann ein Mittel sein, und die Macht Gottes über alle irdische Gewalt zu erinnern. Ja, in Psalm 2 heißt es sogar, dass im Angesicht des Tobens und der Rebellion der Heidenvölker Gott selbst spottet. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und das Johannesevangelium, es zeigt uns oft auf eine gewisse ironische Weise, wie Gott die Mächtigen dieser Welt am Ende dumm aussehen lässt. Das größte Schimpfwort, was die Pharisäer hier gebrauchen, was sie diesem Mann hier anklagen, ist, du bist ein Jünger Jesu. Ihr größtes Schimpfwort ist für uns zum Ruhmestitel geworden. Und wie häufig wurden aus Spottnamen Ehrentitel. Das ist eine Ironie Gottes. Ja, weil Gott souverän ist, haben wir Grund, uns auch in Bedrängnis zu freuen. Dürfen Mut haben, auch mit Witz und Humor unsere Herzen stärken, denn Gott herrscht und lenkt und leitet alles nach seinem Ratschluss. Das ist der Grund. Darum freut sich Paulus, auch im Bedrängnis. Er sagt, die Bedrängnisse sind leicht, die sind vergänglich. Aber Gott verschafft uns eine Herrlichkeit, die dem weit übertrifft. Aushalten, weil wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen im Glauben. Der Herr allein ist Gott und keiner sonst. Und er spottet über die tobende Menge der Gottlosen, bis er zu ihnen sprechen wird in seinem Zorn, wie wir eben gelesen haben in Jesaja 24. Bis er mit Feuer antworten wird, wie bei Elia. Aber Segen gibt all denen, die ihn ehren, selbst in Bedrängnis. Sind wir bereit, für Bedrängnisse in dieser Welt zu erleiden? Durchzuhalten? Sind wir bereit, auf das Unsichtbare zu schauen und nicht nur auf das Sichtbare, auf das Ewige unser Herz auszurichten, damit wir uns freuen und lachen können in aller Bedrängnis, dass wir uns hier schon triumphierend und jubilierend an der Macht Gottes erfreuen können? Gib Gott die Ehre. Ein letzter Hinweis noch, wie wir Gott ehren sollen, ist, überwinde mit Gutem. überwinde mit Gutem. Ich lese ab Vers 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns? Und sie warfen ihn hinaus. Dieser Mann, er verwendet Humor, aber er argumentiert biblisch und vernünftig. Das ist ein Unterschied. Ja, er widersteht der Bedrängnis, der Feindschaft und dem Vorwurf der Pharisäer mit beißendem Witz. Aber er beschimpft sie nicht. Er verlästert sie nicht, sondern er legt ganz präzise den Finger auf die wahrhaftigen Tatsachen. Er weist sie ganz präzise auf die gute Wahrheit hin. Ihr meint zu wissen, dass Jesus ein Sünder ist? Aber nun sagt ihr, ihr wisst überhaupt nicht, woher er kommt? Ihr behauptet so viel zu wissen, und jetzt sagt ihr, ihr wisst überhaupt nicht, wer dieser Jesus ist? Ihr versteht euch als Schüler von Mose? Ihr seid theologisch ausgebildet, die hohen Doktoren, die Alleswisser, Alleskenner, die Studierten. Aber ihr könnt mir nicht erklären, warum dieser Jesus mich heilen konnte? Ja, die Blindheit der Pharisäer ist beinahe verwunderlicher als die Sehkraft des Blindgeborenen. Das ist verwunderlich, sagt er. Das ist doch erstaunlich. Ich kann sehen, aber ihr erkennt nicht. Als erstes gibt er ein biblisch-historisches Argument. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Bei all den überlieferten Wundertaten von Mose und den Propheten in der Bibel, es gibt in der Bibel keinen einzigen Beleg dafür, dass ein Blinder geheilt wird. Erstaunlich, oder? Ja, und schon gar kein Blindgeborener. Aber die Propheten, sie haben eine Zeit verheißen, in der Gott selbst auf die Erde kommt. Und dann wird er eben gerade dies als ein Zeichen tun. Blinde werden sehen. Zum Beispiel Jesaja 35, Vers 3 bis 5. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Gott hat die Heilung von Blinden als ein besonderes Zeichen gesetzt für die Zeit, in der Gott selbst Mensch wird, in der Gott selbst auf diese Erde kommt. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, sollte den Tauben die Ohren und den Blinden das Augenlicht geben, öffnen. Als ein Zeichen der vollen Offenbarung, die erst in Jesus abgeschlossen ist. Erst da wird wieder ganze Erkenntnis sein. Erst da wird man das Wort Gottes erst richtig hören können. Erst da wird volles Heil sein. Die Pharisäer, sie rühmen sich als Jünger von Mose, doch Mose selbst hat von Christus vorhergesagt, dass er der Prophet ist, der kommen wird, um all die Offenbarung abzuschließen. Der, der die Augen öffnet und die Ohren. Und ja, es ist erstaunlich, dass sie bei all ihrer Schriftkenntnis Jesus nicht als den erkennen, der er ist. Gott, Mensch geworden. Hier zeigt sich ihr böser Wille. Aber dieser Mann ergibt auch noch ein biblisch-theologisches Argument. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Nun, natürlich hört Gott das Gebet von Sündern. Das war im Alten Testament so und ist auch im Neuen Testament so. Wenn Gott das Gebet von Sündern nicht hören würde, dann würde er gar kein Gebet hören, denn alle Menschen sind Sünder. Ausgenommen Christus. Aber was der Mann meint, ist, dass Gott sich wohl kaum mit Zeichen der Gebetserhörung, mit Zeichen des göttlichen Beistandes zu einem unbußfertigen, notorischen Sünder stellen würde, als den die Pharisäer Jesus hier darstellen. Jemand, der offen, rebellisch in Sünde lebt, auf den wird Gott doch wohl kaum hören. Und ja, es ist tatsächlich ein häufig erwähntes Thema durch die ganze Schrift, dass Gott das Gebet der Gottlosen verachtet, es nicht hören will, es nicht hören wird, es ein Greuel ist in seinen Ohren. Heuchlerisches Gefasel, selbstgerechtes Getue. Aber dass er den gerne erhört, der sich ihm demütig anvertraut, der gottesfürchtig ist. Da zeigt er Zeichen seiner Gunst und seiner Gnade. Und die Argumentation dieses Mannes ist also, zum einen ist es ein absolut herausragendes Zeichen, die Heilung eines Blindgeborenen, das gab es noch nie. Und zum anderen ist es doch eindeutig durch die Kraft Gottes geschehen. Wollt ihr nicht Gott die Ehre dafür geben? Es ist durch die Kraft Gottes geschehen. Wenn eure Behauptung wahr ist, argumentiert der Blinde also, dass Jesus ein übler, unbußfertiger Sünder ist, wie sollte Gott durch seine Hand solche Wunder wirken? Ist es nicht viel logischer, viel wahrscheinlicher, viel offensichtlicher, dass Jesus durch diese Zeichen beweist, dass er den Willen Gottes tut? Dass Gott selbst durch diese Zeichen in seiner Kraft die Person Jesu bestätigt? Ist das nicht viel wahrscheinlicher? Diese Schlussfolgerung? Ist das nicht viel vernünftiger? Ist das nicht die biblisch vernünftige Argumentation? Biblisch vernünftige Argumentation. Dieser Blinde überwindet das Böse, die Lügen, die Schmähungen, die Beleidigungen, die Vorwürfe, die Anklagen mit scharfer und klarer, wahrhaftiger Argumentation. Freunde, es ist etwas anderes, ob ich mit einem Schild durch die Stadt laufe, auf dem steht, ihr werdet alle in der Hölle brennen, oder ob ich mir die Mühe mache, aufzuzeigen, den Menschen zu erklären, warum die Sünde gegen Gott ein wirkliches Problem von uns Menschen ist. Wir sind aufgefordert, das Böse mit Gutem zu überwinden, nicht mit Beschimpfung auf Beschimpfung zu reagieren, sondern in Liebe um die Erkenntnis des Nächsten zu ringen. Und dieser Mann erhofft offensichtlich tatsächlich, dass die Pharisäer erkennen mögen, wer Jesus ist und sie an ihn glauben. Das, wovon die ganze Bibel voll ist, worauf das ganze Wort Gottes hinweist. Am Ende sehen wir wieder die Ironie Gottes. Die Pharisäer, sie beschimpfen ihn, sie schmeißen ihn aus der Synagoge, und habt ihr gemerkt, was sie sagen? Du, der du ganz in Sünde geboren bist, das heißt, damit wollen sie sagen, du bist ja als Blinder geboren und das ist ein Zeichen für deine Sünde, ein Fluch Gottes auf deinem Leben gewesen. Du, der du ganz in Sünde geboren bist, du willst uns lehren? Am Anfang des Verhörs haben sie noch gesagt, sie glauben nicht, dass er blind geboren wurde. Und nun in ihrer Rage bestrafen sie sich selbst Lügen. Eine Ironie Gottes. Aber dieser Mann, er begegnet all diesen Anfeindungen, all diesem Bösen, was ihm widerfährt. Er begegnet ihm mit Gutem. Und Freunde, so lasst auch uns durch unser Verhalten, durch unsere Worte, das Böse mit Gutem überwinden. Das heißt, mit einem guten Ziel, mit dem Wunsch, dass die Menschen doch erkennen das Wunder der Gnade Gottes. Und auch mit lauteren Mitteln, nicht mit Beschimpfung, nicht mit Lästerei, nicht mit Schmähung, sondern mit biblisch vernünftiger Argumentation, mit wahrhaftigem Zeugnis und mit der Bereitschaft, Bedrängnisse zu erdulden, um Christi willen. Gib Gott die Ehre. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.